Ja, hallo und herzlich willkommen. Es ist wieder Podcast-Zeit und es ist Dienstag, der 23. Juni. Und ja, eine heiße Woche steht uns bevor. Die perfekte Gelegenheit, um über Eishockey zu reden, wieder mal. Und meine Anreise zu meinem heutigen Podcast-Gast war wieder mal sehr kurz, denn ich bin wieder nur in der Siedlung, Straße runter, rechts rum und bin jetzt bei Sebastian Modis. Mo, grüß dich.
Hi, grüße.
Schön, dass es geklappt hat. Wir schieben den Podcast ja schon gefühlt sehr, sehr lange vor uns her.
Ja,
zumindest, sehr lange. Um zumindest irgendwie terminlich mal übereinzukommen. Wir haben uns das schon ein paar Mal vorgenommen, weil wir wollten eigentlich schon, lass mich lügen, im März über die Eishockey-WM der Damen reden, ja. U18, wo du im Januar gewesen bist.
Richtig.
Beziehungsweise wollten wir es sogar schon fast vor Olympia machen, weil bei der U18-WM hat ja auch Mathilda mitgespielt, die ja dann für den Olympiakader nominiert wurde. Und ich glaube, da wollten wir schon mal drüber reden. Und deswegen finde ich es schön, dass wir es heute geschafft haben. Wir werden auch auf jeden Fall über die U18-WM reden, der Damen. Wir werden auch über deine Position im Nationalteam sprechen. Du bist ja der Torwarttrainer.
Ja.
Und anfangen will ich aber, weil wir gerade eben im Vorgespräch schon uns sehr gut ausgetauscht haben, schon fast eigentlich zu lange, hätten wir eigentlich schon alles aufnehmen können, über das ganze Nachwuchstrainer-Thema. Denn, was ich sehr löblich finde, du hast den Podcast angehört, den ich letzte Woche mit Sebastian und mit Kevin gemacht habe. Und da können wir direkt mal reinsteigen, weil ich hatte ja die Frage gestellt an Sebastian, was der Unterschied ist zwischen einem ehrenamtlichen Trainer und dann vielleicht einem ehemaligen Spieler als Trainer. Ob es denn da qualitativ Unterschiede gibt und wie wichtig das auch ist, dass ehemalige Spieler vielleicht dann auch sagen, hey, ich fühle mich bereit, den Nachwuchs zu trainieren. Und da hattest du einen ganz guten Punkt gesagt, dass es halt auch von dem Spieler selber kommen muss.
Ja, ja. Du hast eigentlich was Schönes schon gerade gesagt, dass das Ehrenamt natürlich halt eben da ist, ja. Oder auch halt eben Spieler, die aktiv waren und die selber erstmal in dieses Ehrenamt halt einfach erstmal hineingehen, ne? Und da hineinschnuppern und auch erstmal die Strukturen dort ein bisschen kennenlernen, weil ich habe dir das ja vorhin schön als Beispiel gesagt. Mhm. Das ist ähnlich wie wenn der Bäcker auf einmal einen Dachdecker macht. Das sind wirklich einfach zwei verschiedene Paar Schuhe. Und ich hatte, glaube ich, auch vorhin schon gesagt, dass ich heute mal geschaut hatte, dass etwa nur zwei Drittel in der NHL beispielsweise von den Cheftrainern auch NHL-Erfahrung hatte.
Genau, 21 von 32,
glaube ich. Genau, sowas war es. Und wenn man das jetzt weiter runterbrechen würde auf die Athletiktrainer, Torhütertrainer, Assistant Coaches, was die alle haben, dann wird das natürlich ja nicht mehr. Sondern viele haben dann schon einfach im College aufgehört aufgrund von Verletzungen und du hast es dann schön angebracht vorhin, fand ich, dass wir dasselbe ja auch im Fußball beobachten. Ne?
Genau.
Wir könnten jetzt mal einfach den Julian Nagelsmann herausnehmen, der auch frühzeitig schon aufhören musste aufgrund einer Verletzung. Oder auch der Jürgen Klopp war ja ein guter Fußballer, aber da war jetzt nicht dieser Weltstar. Ne?
Ja.
Da war ja auch mehr, ich sage jetzt mal, eine richtige Kampfsau, so würde man es heutzutage sagen. Und das sind ja alles aber Trainer, die ja einen guten Job halt einfach hingelegt haben.
Du hast Jogi Löw noch gesagt?
Ja, Jogi Löw, auch so ein gutes Beispiel. Und das ist jetzt ja nicht diese Weltfußballer halt waren. Ne? Und das macht meiner Meinung nach einfach wieder sehr, sehr deutlich, dass es wirklich zwei verschiedene Paar Schuhe sind.
Mhm.
Natürlich ist es immer sehr, sehr wertvoll, wenn du die Erfahrung mit nimmst, aus einem gewissen Leistungssport halt auch einfach, das muss man auch ja so ehrlich einfach sagen. Aber es ist halt einfach was komplett anderes, vor einer Gruppe auch zu stehen, dann dort halt auch die Ansprachen zu machen, die Trainingsplanung zu gehen, dann methodisch rein dort aufzubauen beispielsweise, in die Korrektur zu gehen, Kommunikation ist ein ganz, ganz großes Stichpunkt, Stichwort. Ja, das stellt man sich immer so einfach vor, aber das ist es halt wirklich nicht. Das ist nicht einfach, dass man sagt, ich höre jetzt auf mit Spielen und ich mache halt nur so ein bisschen Trainer. Nee, das ist, ja. Das ist,
weil du halt für den Trainerjob die gleiche Leidenschaft mitbringen musst, wie für deinen Spielerjob sozusagen. Also wenn du jetzt ein leidenschaftlicher Spieler gewesen bist, musst du ja auch die gleiche Leidenschaft an den Tag legen, um jungen Spielern, wenn wir jetzt mal das Thema Nachwuchstrainer nehmen, den jungen Spielern oder junge Spieler besser machen möchtest. Das ist ja, du musst ja da gewillt sein, dein Wissen ja weiterzugeben und du musst es vor allem auch rhetorisch halt können. Also das heißt ja, nur weil du ein guter Spieler bist, und machen wir uns mal nichts vor, es gibt sehr, sehr gute Eishockeyspieler, auch gute Fußballspieler, die sind genial, aber die haben halt einfach vielleicht in der Ausdrucksweise nicht so viele Möglichkeiten, weil sie vielleicht da limitiert sind. wie vielleicht Spieler, die nicht so gut sind, trotzdem das Know-how haben, aber können es besser vermitteln. Du hast vorhin mal das Thema Lehrer angesprochen.
Ja, klassisches Beispiel. Ich meine, jeder wird an seine eigene Schulzeit zurück sich erinnern können. Und ich kann mich selber noch dran entsinnen, dann hatten wir auch mal einen Mathelehrer, der war, glaube ich, sogar Professor der Mathematik irgendwas, aber hat nicht dieses reine Lernstudium gehabt und war wahrscheinlich in Mathe ein absolutes Ass, aber der konnte es halt nicht vermitteln. Und das ist dasselbe auch hier in demselben Sport oder in diesem Trainermilieu. Ne? Ich meine, Trainer sind ja trotzdem am Ende pädagogische Lehrkräfte. Das sind genauso auch Lehrer, das sind Erzieher. Und am Ende des Tages hatten wir das vor uns auch schon so schön gesagt. Es ist nicht nur ein Beruf, es ist eine Art Berufung. Gerade mit dem Wandel der Zeit heutzutage. Ja. Da kommt noch einfach, dass die Kinder halt einfach anders sind, dass die Erziehungsmethoden heutzutage auch anders sind. Und
dass die Eltern anders
sind. Ja, das ist definitiv so. Und das macht diese ganze Sache halt nicht einfacher. Und das macht es auch einfach schwer, dass Leute, ich sag das mal, meiner Meinung nach ist es schon so, dass Trainer viel ausgebildet werden in Summe. Ich glaube, es eher im Breitensportbereich ist, fürs Ehrenamt oder auch Eishockey-spezifisch beispielsweise oder auch in anderen Sportarten. Aber viele hören halt auch einfach dann nach 2-3 Jahren wieder auf, weil sie dann sagen, um es mal vielleicht ein bisschen salopp zu sagen, ich gebe mir halt die Rahmenbedingungen nicht, die wir gerade versucht haben, so ein bisschen anzuschneiden. Ne? Und das muss man halt auch einfach verstehen, weil man opfert ja auch selber seine eigene Zeit und die Familie sitzt vielleicht zu Hause für ein Ehrenamt. Und dann rede ich wirklich, dann kriegen vielleicht Leute, weiß ich nicht, 100 Euro im Monat Aufwandspauschale, irgendwas.
Dafür, dass er halt, keine Ahnung, 3-mal die Woche ihre Freizeit halt opfern.
Und
wie wir es ja schon mit Sebastian auch letzte Woche im Podcast halt hatten, gerade in unserem Standort Grimmitschau, da sind wir ja vorhin auf dieses Thema gekommen, wo das, was das ganze Nachwuchstrainer-Thema, was das halt betrifft, dass wir halt schon sehr auf das Ehrenamt halt angewiesen sind. Das hatten wir letzte Woche auch schon das Thema. Und du bist ja einer von denen, die das halt noch ehrenamtlich machen.
Ja, also bei mir ist es eher ein besseres bezahltes Ehrenamt, so ehrlich muss man einfach sein. Es hängt aber auch einfach auf meiner Struktur zusammen, durch Sportstudium und länger dabei und die Verantwortung, die man trotzdem trägt, für alle Goalies beispielsweise oder auch im Athletiktraining, obwohl das gerade ein bisschen weniger ist, weil einfach auch die Große vor 3 oder 4 Jahren mit Eishockey angefangen hat und dann springt man da ein bisschen mehr mit herum. Aber da muss man sich auch halt eben wieder bewusst machen, dass das Ehrenamt auch immer im Wandel ist. Ne? Also als Beispiel, ich gehe jetzt mal von mir aus, wenn die Frieda dann irgendwann mal raus sein sollte, dann kann es halt auch sein, dass ich weniger bei der U9 im Einsatz jetzt wäre und mache halt mehr wieder Athletiktraining im U13, U17 Bereich beispielsweise, ne? Was vor der Frieda halt der Fall war. Und auch das müssen Vereinsvorstände verstehen, dass das halt wichtig ist, ne? Und dass sich das Ehrenamt da auch wandelt. Und ich glaube, wir haben viele, viele sehr gute Ehrenamtliche in Grimmitschau, vor allem eine große Breite. Das ist wirklich sehr lobenswert. Ich denke, es ist es müsste eigentlich so sein, dass man versucht, noch mehr Hauptamt aufzubauen, weil einfach die Strukturen halt immer komplexer werden. Hatten wir gerade auch mit Eltern und Trainingsplanung, alles, was dazugehört. Ich glaube, das ist halt nicht so einfach, aber das ist halt auch immer eine finanzielle Sache.
Das ist es halt, genau.
Und es ist dennoch so, dass man ja auch Ehrenamtliche hat, wo man sagt, die kommen halt dennoch in gewissen Positionen ab einer gewissen Altersklasse einfach an ihre Grenzen, weil es ja völlig normal ist, weil die es ja auch nicht von der Biege auf gelernt haben. Und das darf man halt auch nicht vergessen. Ne? Und
du kannst ja auch nur mit einer guten Trainerqualität gute Spielerqualität erzeugen.
Genau, aber da ist immer die Frage, wo legt man denn gute Trainerqualität den Maßstab halt an?
Ja.
Ne? Ist das jetzt jemand, der das sehr gut vormachen kann? Oder ist es eben einer, der die Kinder sehr, sehr gut abholt, als Beispiel, mit seiner Art und Weise? Ist es vielleicht auch einer, der mit den Eltern sehr, sehr gut kann?
Ja.
Das ist halt sehr, sehr komplex, das ganze Thema. Und prinzipiell ist es definitiv so, dass man versuchen muss, die Trainer auch zu schulen, dass man die auch eishockey-spezifische Fortbildungen dorthin schickt und das ist auch meiner Meinung nach auch sehr, sehr wertvoll. Aber das ist halt nur eine Seite der Medaille, die andere ist halt das Ganze drumherum. Und das ist halt schwierig zu schulen, das muss man auch sehr ehrlich sagen. Dann kommt das natürlich wieder hinzu, dass es Ehrenamt ist und die Leute ja nicht 8 Stunden am Tag da sind, wo man was machen kann, sondern ja, die sind dann mal 2-3 Stunden da und sind dann aber natürlich in der Zeit auch voll beschäftigt. Ja, das ist nicht so einfach, ne? Und wir hatten das Thema ja auch schon, wie entwickelt sich Nachwuchs dann auch in Grimmitschau, ne? Meiner Meinung genau. nach hatten wir die, wenn ich jetzt mal meiner Zeit ausgehe, ich bin jetzt seit 2016, nachdem ich die Schönheit aufgehört habe, wieder in Grimmitschau dann als Nachwuchstrainer mitgelandet. Ich fand es schon, dass wir ein paar dabei hatten, die definitiv Potenzial hatten.
Trainer oder Spieler jetzt?
Spieler.
Ja.
Ja. Genau, wenn wir auf der Spielerseite
bleiben. Ja.
Aber die Frage ist halt auch immer, was passiert danach? Ne? Was ist die Perspektive dann? Wie komme ich vielleicht in die Oberliga hinein? Wie komme ich in die zweite Liga hinein? Wie kann da eine Entwicklung halt eben aussehen? Ne? Was ist da die, sag ich mal, Tippel-Tappel-Tor so ein bisschen? Und das ist halt auch nicht einfach. Auch da verändern sich ja auch wieder Charaktere mit, weiß ja jeder selbst, 16, 17, 18.
Genau.
Wo man mal sagt, nee, ich habe jetzt mal ein Jahr keine Lust mehr auf Eishockey, weil die Mädels jetzt interessanter sind.
Genau.
Und, ne, das sind Sachen, die kann man auch nicht steuern. Das ist sehr, sehr schwer. Was hat man für ein Elternhaus? Das kommt auch wieder da hinzu. Und da kommen halt so viele Faktoren zusammen, wo man einfach Glück haben muss, dass man vielleicht dann einen hat, der wirklich die Kirsche ist und da rauskommt. Ne?
Das ist ja
und
genau das, was Sebastian da im Podcast letzte Woche gesagt hat, dass Dresden schon rangeht und sagt, du musst eigentlich gefühlt mit 80 Leuten irgendwann mal reingehen in deine Nachwuchsaltersklasse, damit hinten dann mal ein paar Spieler halt auch runterfallen, genau aus diesen Faktoren, die du gerade gesagt hast. Die Qualität, Umfeld, eigene Interessen, das ist ja dann alles, wo es gibt, kann ja auch sein, dass die Eltern sagen, oh, wir haben nicht mehr die Möglichkeit, dich Samstag, Sonntag irgendwo hinzufahren oder dich dreimal die Woche zum Trainer zu fahren, zum Training zu fahren oder die Oma hat keine Möglichkeit, das mit zu übernehmen. Das ist ja, sind ja immer alles so gewisse, auch das Umfeld muss ja da gerade bei diesem intensiven Sport Eishockey halt auch mitspielen.
Ich glaube, das ist halt in jeder Sportart so und dann sind wir auch wieder bei dem, bei der Geschichte gesellschaftlicher Wandel. Wenn ich gehe jetzt mal von meinen Zeiten aus, glaube, da waren wir mit 2 Jahrgängen zusammen, waren wir vielleicht 25, 30 Spieler.
Mhm.
Und dann hast du nach oben hin vielleicht mal 10 verloren. Also du warst dennoch immer irgendwo 15, 20 Spieler, die zusammen waren. Ne? Also diese große Fluktuation hatten wir gar nicht. Und wir hatten definitiv gar nicht so viele Kinder auf dem Eis. Aber wir hatten halt Ferien und dann sind wir halt im Stadion über das Tor hinten, das Eisentor geklettert, früh 6:30, haben vorher den Eismeister Bescheid gesagt und dann sind wir halt draufgegangen und haben halt gebolzt. Würde ja heutzutage aber auch wieder nicht mehr gehen, weil Regularien, ne, von ja, Stadtseite, was ja auch verständlich ist in gewissem Maße, es war halt anders. Ne? Und dann kommen natürlich die ganzen Möglichkeiten noch hinzu, was Kinder heutzutage machen können.
Ja.
Ich glaube auch, dass einfach ja, auch wie Eltern heutzutage miteinander mehr, sich vielleicht mehr trennen als Beispiel, das macht es ja auch nicht einfacher, dann ein Kind zum Training zu bringen. Dann hat der Arbeitsalltag sich einfach verändert und das sind halt alles
Sehr guter Punkt.
Das sind halt alles Komponenten, die auch dieses Trainerdasein halt wieder nicht einfacher machen.
Ja.
Und das ist halt, das muss man wirklich sagen, verdammt schwer, einfach dann auch ja, gute Spieler halt oben anzubringen, weil einfach so viele Faktoren auch dazukommen, die kann man teilweise nicht beeinflussen.
Und du, sorry, ich grätsch gerade kurz rein, weil du gesagt hast, es macht das Trainersein noch nicht gerade einfach. Ich finde, es macht aber auch in der heutigen Zeit teilweise das Kindsein gar nicht so einfach, wenn du so viele Faktoren halt hast. Die Eltern arbeiten alle unregelmäßig, du bist sehr, sehr häufig auf Großeltern angewiesen, also eigentlich gefühlt fast ständig bist du auf deine Eltern oder Großeltern angewiesen. Dass die dich zu dem Training fahren, wiederholen oder sonst irgendwas. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass es da vielleicht wirklich in den 90ern, in denen wir aufgewachsen sind, vielleicht doch einige Sachen einfacher waren. Das halt dann wirklich einfach 15.30 Uhr, da hatte halt die Mama halt Schluss, dann war die halt, und die haben halt auch teilweise in Grimmitschau und Umgebung gearbeitet, das heißt, die waren dann halt 16 Uhr zu Hause und dann konnte dich halt die Mama 16.30 Uhr halt ins Eisstadion bringen.
Ja, wir haben ja diese Diskussionen halt auch, ne, wo dann Eltern sagen, 16 Uhr können die, wie jetzt beispielsweise, nicht zum Sommertraining kommen, ne, in gewissen Gruppenzeiten. Und das ist auch absolut nachzuvollziehen. Für uns macht es dann halt nur eben, ist teilweise ja dann schwer, jetzt beispielsweise zu sagen, okay, dann kommen wir halt erst zur nächsten Gruppe 17 Uhr. Weil dann ist die Frage wieder, wo fängst du an, wo hörst du auf? Ne? Und wenn du dann vielleicht 60, 70 Kinder hast in dieser Altersgruppe, dann muss man ja auch so ehrlich sein, da versucht ja jeder dann so ein bisschen sein eigenes Wunschkonzert zu pfeifen. Und dann ja, machst du dich als Trainer ja manchmal wieder ein bisschen unbeliebt, weil du dann sagst, nein, das geht halt einfach nicht.
Genau.
Machst du es aber genau andersrum, dann machst du dir sehr, sehr viele Baustellen halt auf. Und es ist halt einfach ein Wandel passiert, in guten wie in nicht so guten Sachen.
Ja.
Um es mal so zu sagen, ich glaube, wie hast du auch schön gesagt hast, die Kinder haben es nicht einfach mit zu viel Reizen auch, ne? Mhm. Zu viel Optionen, was sie machen können. Und verlieren da deshalb auch meiner Meinung nach manchmal den Fokus für die wirklich wichtige Sache. Ja, schauen wir mal, was dazu die Zukunft alles zu bringen.
Auf jeden Fall.
Ja.
Und, so, Frosch aus dem Hals ist raus. Jetzt wollten wir eigentlich, und das müssen wir jetzt wirklich mal machen, weil ich fand es verdammt interessant, ich habe mich heute wieder ein bisschen noch in das Thema nochmal eingelesen, weil wir ja vorhin noch bei dem ganzen Thema Torwarttrainer waren. Du bist ja auch, und das habe ich selber nicht gewusst, bis du mir das jetzt wirklich mal im Winter gesagt hattest, dass du auch Torwarttrainer bist, der U18-Damen-Nationalmannschaft. Ja. Und auch bei den ganzen Lehrgängen immer dabei bist, dass du bei der U18-WM jetzt in Ritten in Italien mit dabei gewesen bist, die wir, sprechen wir gleich noch drüber, als deutsche Damen-Nationalmannschaft sehr positiv abgeschnitten haben. Aber wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, U18-Trainer zu werden?
Sebastian Schons ist ja damals aus Iserlohn nach Grimmitschau gekommen. Und Jonesy hat halt, war ein Jahr dann in Grimmitschau. Und er hatte damals die Ehre oder auch das Glück, das muss man halt auch so sagen, dass er mal zum Jahreswechsel war, weil die WM immer Anfang des Jahres ist, immer im Januar.
12. bis 18. war es.
Genau. Ist ja damals halt auch mit reingerutscht, als die U18-Nationalmannschaft der Damen in der Top-Division in der Schweiz noch gespielt hat. Und ich glaube, da ist ein Trainer ausgefallen oder irgendwas war auf jeden Fall, ich kann es gar nicht mehr genau sagen. Und schon, sie hat halt den Anruf bekommen oder den Kontakt auch zum DB schon gehabt, zur Ronja Jeneke, die verstehen es ja sehr, sehr gut. Und sie hat ihn dann quasi, jetzt sage ich es einfach mal, wie gefragt. Und er hat halt das gemacht, was für ihn eine unglaublich tolle Erfahrung war. Und er war da auch schwer begeistert und dann war es mal Februar, März, ich kann es gar nicht mehr genau sagen. Und ich habe damals zum Jonesy gesagt, Jonesy, wenn du mal so eine DEB-Maßnahme hättest, ich rede von Maßnahmen, wo du vielleicht mal von Donnerstag bis Sonntag dabei bist, die vielleicht auch in Füssen stattfinden, das würde ich mir, wenn da mal Bedarf ist, auch mal ja, zu Gemüte führen, wenn Interesse da ist. Und ja, und das war mal ein Donnerstagabend und dann hat Mittag, also Freitagmittag schon mein Handy geklingelt und da war die Ronja Jeneke dran, die ja die Leistungssportreferentin ist für den DEB. Im Frauenbereich und hat mich halt gefragt, ob ich damit zum Europapokal fahren möchte im April für die U16-Nationalmannschaft. Und habe das dann zu Hause und Arbeitgeber alles so ein bisschen abgeklärt, hatte dann da zugesagt, war da dann als Torwart- und Athletiktrainer dabei und da waren wir in Bratislava und es war eine super, ja, also ich habe damals, weiß ich noch, gesagt zu den Mädels, als wir haben da den vierten Platz belegt, dass es meine beste Trainerwoche bisher so war, weil es macht einen auch stolz, die Nationalhymne kommt und ja, schon die Sachen vom DB tragen zu dürfen. Und dann ist Jonesy ja U18-Bundestrainer für die Frauen geworden, weil da die Stelle dann ausgeschrieben war und er hat dafür den Zuschlag bekommen und dann hat es auch gar nicht lange gedauert, dass er mich angerufen hat und hat gesagt, hier, wir müssen mal reden. Und dann saß er hier, ne, also 2 Meter weiter, jetzt wo wir gerade sitzen.
Ja.
Und hat halt eben gesagt, dass er mich da gerne mitnehmen würde. Ich dürfte mir auch die Position, sag ich mal, wie ein bisschen aussuchen, weil er kann den Staff ja selber zusammenstellen. Und das war auch schon ganz, ganz toll. Also, Jonesy, wenn du es hier mithörst, nochmal vielen, vielen Dank dafür. Ja, es sind einfach Erfahrungen, die, wenn du nicht vielleicht da mal ein bisschen auch einen Fürsprecher hast in gewissen Sachen, dann ist es wie im ganzen Leben so, es ist halt nicht so einfach manchmal. Ne? Und ja, wir hatten das dann zu Hause halt ein bisschen abgesprochen, weil es wirklich schon viel, viel Zeit ist. Ich glaube, das sind summiert 6 Wochen im Jahr, was du nur im Hotel verbringst.
Wo du halt einfach nicht zu Hause bist,
gell? Genau. Dann ist ja aber nicht nur die Familienproblematik, sondern du musst es ja auch mit deinem Arbeitgeber beim Kreisverband Zwickau ein bisschen abstimmen.
Weil so viel Urlaub hast du ja gar nicht, gell?
Nein, ich habe viele Überstunden aufgrund von Lehrgängen, aber ich habe jetzt, glaube ich, letztes Jahr auch im Dezember schon alleine 8 oder 9 unbezahlte Urlaubstage halt gemacht. Ne, habe das mit anderen Sachen ein bisschen ausgeglichen.
Weil das beim DEB auch ein Ehrenamt ist?
Nein, oder? Da kriegst du ein Tageshonorar.
Ja,
das ist auch okay, das ist gut. Aber am Ende, ja.
Sollst ja deine finanziellen Einbußen auch ausgleichen.
Definitiv, und wenn es geht, auch was hängen bleiben. Ne? Ja. Ich muss da auch sein, weil es trotzdem viel, viel Zeit ist. Und ja, so kam ich dann zu der Ehre Tortrainer der U18-Damen. und war dann schon quasi letztes Jahr bei der ersten WM dann mit dabei. Du hast ja vorher auch immer ein paar Turniere, so 4-Nation-Turniere.
Genau.
Genau, hatten dann aber in der letzten WM im Januar 25 den Aufstieg leider nicht geschafft, nachdem wir abgestiegen waren vorher. Das war mein erstes Jahr. Sind ja Dritter geworden. Ungarn ist damals aufgestiegen. Und dieses Jahr, Anfang des Jahres, waren wir in Bozen Ritten, was du schön gesagt hast, oben auf dem Berg. Und haben da den Wiederaufstieg in die Top-Division geschafft.
Genau. Genau, weil die Division 1 ist eigentlich wie die zweite Division. Und die Top-Division ist dann sozusagen die, da spielen halt die besten Mannschaften in deinem jeweiligen Jahrgang. Da triffst du halt dann auf die USA, Kanada
und so weiter, genau.
Genau. Und jetzt ist es ja so, dass bei der U18-WM, die ja im Januar gewesen ist, wie waren denn da so, sag ich mal, die Vorzeichen? Ich meine, du bist ein Jahr vorher abgestiegen. War das vorauszusehen, dass der Jahrgang, wo ja auch Mathilda mit dazugehört hat, dass da die Qualität da ist, den Wiederaufstieg zu schaffen?
Ja, na wie gesagt, also wir waren ja abgestiegen in der Schweiz. Dann hatten wir es ein Jahr danach nicht geschafft in Budapest und hatten es jetzt quasi im zweiten Anlauf.
Anlauf. Das war der direkte Wiederaufstieg, okay.
Und das Team ist eigentlich so, ich würde jetzt sagen, 95% halt identisch gewesen von den Jahrgängen her. Ne? Und wir hatten ja immer ein sehr, sehr junges Team, gerade als wir den Aufstieg nicht geschafft haben. Und hatten jetzt quasi dieses Jahr ja dasselbe Team fast wieder, mit ein paar kleinen Veränderungen. Und diesmal ging es Gott sei Dank gut. Und ich denke, die Mädels haben da auch viel gelernt in der letzten WM, also wo wir es nicht geschafft hatten. Ja, was muss man vielleicht ein bisschen anders machen in so einem Turnier, ne? Es ist halt auch nicht einfach, wenn du dann einfach 14 Tage noch länger halt am Stück auch einfach zusammenhängst, muss man auch so sagen, ist auch eine große Herausforderung. Und ja, diesmal hat wirklich alles sehr, sehr gut gepasst, obwohl wir keinen leichten Start hatten. Wir hatten gegen Frankreich das erste Spiel, glaube ich, 2-1 im Penal, nee, in der Verlängerung verloren.
Okay.
Und das war das erste Spiel und das ging schon nicht so gut los und danach wurde es ergebnistechnisch auf jeden Fall besser und hatten das entscheidende Spiel dann auch gegen Japan mit 2-1 für uns entschieden, was so ein bisschen, ja, der Hauptkonkurrent war, so würde ich es jetzt mal sagen. Und die Mädels haben das überragend cool gemacht, also man hat auch gemerkt, dass die viel, ja, Sachen halt einfach besser entschieden haben, reifer waren in ihrer Spielanlage, auch für uns als Staff, der identisch war, ist das auch ein Reifungsprozess gewesen, ne? Wie gehst du mit gewissen Situationen einfach um? Und das ist dasselbe, Erfahrung kannst du dir halt nicht kaufen, die musst du halt machen. Das wäre jetzt wieder, ja, vielleicht auch die Brücke, wenn du Spieler bist und bist Trainer, das ist einfach was völlig anderes.
Ja.
Und genau, ja, und jetzt geht es dann nächstes an die Top-Division. Mal schauen, wie es da halt eben so wird. Das ist halt, wie gesagt, mit der Arbeit nicht immer so einfach. Es kann dann auch mal sein, dass man sagt, nee, da kannst du halt einfach mal nicht. Ne? Das ist halt so, wenn du das auf Honorar machst. Das wäre dann zwar schade, aber...
Wo ist die WM?
Die WM jetzt ist in Tschechien. Und ja, wenn man drinnen bleiben würde, was man ja ganz stark hofft, dann wäre nächstes Jahr dann in Kanada.
Oh, das oder ist nächstes Jahr in Kanada. Ja. Rum, ja. Jetzt ist es ja so, dass die U18 der Männer oder der Jungs ja dieses Jahr leider abgestiegen ist. Wie wichtig ist es aber denn, dass ihr den Aufstieg jetzt geschafft habt? Also gerade jetzt auch für das ganze Thema Standing, Nachwuchsentwicklung der Damen. Wie gesagt, wir sprechen gleich noch über Olympia, wo unsere Mädels, finde ich, auch einen guten Job eigentlich geliefert haben. Aber wie wichtig war dieser Wiederaufstieg?
Ja, prinzipiell bin ich der Meinung, wenn man sich das Damen-Eishockey einfach weltweit mal anschaut, dass da echt eine tolle Entwicklung zu sehen ist und es sind echt auch coole Spiele mit einer guten Intensität, auch mit der Profiliga in Nordamerika. Mhm. Ich glaube, eine sehr, sehr gute Sache, wo das Ganze auch ordentlich gepusht wird. Es ist halt auch nicht mehr so wie vor 20, 25 Jahren, wo man sagt, Mädels haben beim Eishockey nichts zu suchen, ne? Oder die sollen Bananen schneiden gehen. Das ist ja wirklich... Wir lachen zwar drüber, aber die Aussagen gab es halt von älteren Trainern, ne? Und das hat sich halt völlig geändert, Gott sei Dank. Man schaut da auch gerne einfach zu und das ist in vielen Sportarten so, auch im Fußball, ne, oder auch wenn man sich vielleicht Handball anschaut, da muss man schon sagen, Hut ab. Und das ist, glaube ich, für den Bereich Frauen ist das sehr, sehr gut, finde ich, dass der Aufstieg passiert ist. Haben die Mädels sich auch einfach verdient, weil viele aus dem alten Jahrgang oder die wir jetzt dabei hatten, wie Matti beispielsweise, die kann auch jetzt nochmal mitspielen. Ne? Oder die Charlene Pointel aus Weißwasser, Und das ist ja für die dann einfach eine sehr, sehr gute Belohnung. Mhm. Können sich auf einem Top-Niveau zeigen, weiterentwickeln. Und dann muss man einfach mal schauen, wohin da die Reise geht.
Du hast Matilda ja gerade angesprochen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt bei Olympia zum Beispiel viel Damen-Eishockey geschaut und muss ganz ehrlich sagen, also ich habe das deutsche Eishockey als Fan geschaut, logischerweise auch als Fan von Matilda, bin ich ehrlich. Habe mir aber dann logischerweise auch die Halbfinalspiele angeguckt, habe viel dann halt von den Amis und von den Kanadiern gesehen. Und da muss ich schon ganz ehrlich sagen, das ist schon auch ein geiles Hockey, was die halt spielen. Also da musst du ganz ehrlich sagen, das ist, was du auch gerade schon gesagt hast, also es ist qualitativ, die bringen den Speed mit, die haben eine Körperlichkeit da, also die haben sich ja teilweise auch an den Banden da Feuer gegeben. Also es ist schon krass, wie die Ladies da halt oder die Mädels halt da auch reingehen. Also es ist schon, wo du sagen musst, also ich habe Spaß gehabt beim Zuschauen. Also es ist jetzt wirklich nicht so, dass du jetzt sagen kannst, du kannst da am Eishockey halt dich angucken.
Ja, ich kann mich noch gut dran entsinnen. Wir hatten mal irgendein Vorbereitungsturnier, ich glaube, es war mal irgendwann im November. Und da war parallel die A-Nationalmannschaft der Damen mit da. Wir saßen so Kabine an Kabine. Und dann muss man sich das so vorstellen, wenn du vom Eis kommst, da ist eine riesen Tafel schon mit Snacks aufgebaut, mit Eiweißshakes und was die alles so ja brauchen, um wieder zu Kräften zu kommen. Und da kamen auch die Frauen von der A-Nationalmannschaft halt raus und hatten jetzt einfach nur den Schwitzanzug an, so wie man es kennt, auch bei den Herren, das ist jetzt nicht anders. Und die waren halt brutal athletisch. Also ich war da selber begeistert und auch, also es ist erstaunend wirklich, ne? Wie athletisch die da sind. Und ich glaube, das ist halt auch eine riesengroße Kernkomponente, wo man sagt, deswegen entwickelt sich das Spiel so, wie es entwickelt. Dazu kommen wirklich auch, dass die technisch wirklich mittlerweile sehr, sehr gut unterwegs sind. Und auch das Körperspiel da nicht so sehr gescheut wird. Ne? Und dann steigt einfach die Intensität und dann macht es natürlich auch Spaß anzuschauen.
Jetzt hast du es ja gerade angesprochen. Shakes, alles Mögliche, was du halt so an Sachen halt auch brauchst. Jetzt läuft ja gerade auch die Fußball-Weltmeisterschaft und wir sehen ja permanent, wie sind die DFB-Stars da so untergebracht. Und die können sich ja vor Luxus gefühlt kaum retten. Das wissen wir ja, dass der große Bruder Fußball da ja immer noch mal einen drauflegt. Aber wie ist das, wenn dann halt wirklich so ein Eishockey-Tross halt loszieht? Ich meine, ihr seid ja auch eine gewisse Truppe, 22 Spieler, vielleicht noch ein paar mehr. 5, 6, 7, 8 paar Trainer. Ihr habt ja bestimmt auch eigene Physios mit. Wie ist das so, wenn ihr da bei der U18 oder mit der U18 Eishockey-Nationalmannschaft unterwegs seid? Also wie seid ihr untergebracht? Wie sieht euer Staff eigentlich ringsrum aus?
Also du bist 9 Mann, glaube ich, waren wir im Staff. Wir hatten quasi Jonesy als Headcoach, dann den Christoph Höhnleitner aus Wolfsburg als Assistant Coach und den Benedikt Brückner.
Ehemaliger Spieler.
Ja, genau. Ist ein Straubing, da sportlicher Leiter, auch ein super feiner Kerl. Also eigentlich alle, nicht nur eigentlich, sind alle wirklich sehr, sehr lustig auch und sehr, sehr angenehm und wirklich auch Spieler. Ich sage jetzt mal Christoph Höhnleitner, der hat, glaube ich, über 600 DL-Spiele gemacht.
Wolfsburg, glaube ich, ne?
Ja, und ich kann mich noch entsinnen. Ich habe früher gerne auf dem Computer oder auf dem Playstation gespielt und habe den da immer schon so ein bisschen bewundert. Und ja, dann warst du irgendwann mal mit ihm halt zu Turnier zusammen, ne? Und gehst du mal einen Kaffee trinken und auch mal blöd erzählen, wie das halt so ist. Mhm. Und das ist echt Wahnsinn. Und dann hast du halt einen Tortrainer, Athletiktrainer, Physiotherapeut, Arzt, Teammanager, Teambetreuer. Ich glaube, es müssten 9 jetzt gewesen sein. Mhm. Und ja, und zum Thema Hotel, also es ist immer sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also es gab noch nie etwas, auch bei den ganz normalen 4-Nationen-Turnieren. Mhm. Wir waren das, glaube ich, im Dezember in Schweden. Das war auch sehr, sehr gut. So ein bisschen noch, fast gefühlt zur Weihnachtszeit.
Okay,
das war
schön.
Sehr, sehr schön gemacht. Und jetzt zur WM in Ritten, das war ein unglaubliches Hotel.
Okay.
Ja, also bevor damals die WM, die AWM in der Schweiz war, wo Jonesy das erste Mal ja als Co-Trainer mit dabei war, ne? Waren sie davor in Ritten und sind auch aufgestiegen in demselben Hotel.
Okay.
Und natürlich, weil das derselbe Spielstandort diesmal wieder war, hat man versucht, in dieses Hotel hineinzukommen als gutes Omen. Und
ja.
Und das war unglaublich. Also man kann sich das nicht vorstellen. Ich hatte ja aus dem Zimmer heraus, das war ein riesen zugefrorener See, halben Meter zugefroren oder so, wo auch dort Hockey gespielt wurde. Da sind Autos auf dem See rumgefahren. Wir hatten Kaiserwetter, wie das halt so ist in Südtirol.
Geil.
Wir waren alleine als Team in dem Hotel, plus noch ein paar einzelne Gäste, aber wir hatten keine andere Mannschaft dabei. In Budapest war das beispielsweise so, dass wir alle Nationen in einem Hotel untergebracht waren. Es war aber riesengroß.
Also, ich wollte gerade sagen, was war das für ein Riesenhotel?
Ja, gefühlt Wolkenkratzer so ein bisschen, also sehr, sehr hoch. Und da waren, glaube ich, auch die Schiedsrichter mit dabei. Und das hat uns, glaube ich, da auch sehr, sehr gut getan. Also die,
jetzt in Italien.
Ja, genau. Ja. Und ne, wenn du jetzt gerade die Festverglasung jetzt bei uns siehst, da war, die war bestimmt dort dreimal so groß in der Sauna.
Krass.
Und wir saßen dann halt auch mal nur zu dritt in der Sauna und haben direkt auf den Steh halt schauen können. Und da war ein Eisloch gemacht als Beispiel. Wir hatten super Essen mit ja, mehreren Gänge-Menü. Und also es war richtig, richtig, also richtig gut. Also da kannst du auch Urlaub machen.
Okay, es hat ja an nichts gefehlt.
Ja.
Und ich habe gehört, ihr wart doch ab und zu auf dem See Eishockey spielen.
Du meinst jetzt in Ritten? Wir nicht, andere haben da gespielt. Wir sind nur drüber gelaufen. Weil das konntest du ja machen, das war jetzt nicht das Thema. Wir hatten mal die Idee, das mal zu machen, haben das aber uns dagegen entschieden dann, weil da musst
du. Verletzungsgefahr und so oder so?
Ja, das eher nicht, vielleicht, aber du musst ja dann wieder aufpassen, wegen den Schlittschuhen, ne, wenn die auf dem See kennst du ja dann eher ein bisschen stumpf dann
fängst
du wieder an mit Schleifen, ne? Und dann ist es ja auch nicht einfach für den Betreuer, da die ganzen Schlittschuhe alle durchzuschleifen.
Ja.
Und ich glaube, in der Freizeit wollen die Mädels dann auch mal ein bisschen was anderes machen. Ne? Genau. Ja. Was wir gemacht haben, wir sind ab und zu mal joggen gegangen.
Okay.
Ja, nicht weit, aber so als Stuff, das haben wir schon mal gemacht. Ja, war eine ganz, ganz tolle Geschichte. Unglaublich starkes Hotel, ganz, ganz nette Gastgeber. Hatte selber eine große Affinität auch zum Eishockey-Sport. Hat auch viel erzählt, dass er zur Olympia fahren möchte und so weiter. Und als wir angekommen sind, hing noch das damals oder das damalige deutsche Trikot draußen am Eingang.
Mhm.
Wir haben dasselbe jetzt halt wieder geschenkt, nur in einer anderen Farbe.
Als cool.
Dankeschön, alle unterschrieben. Und es war, ja, also unglaublich.
Ah, das ist schon schön.
Ja.
Wie ist es jetzt dann, wenn du dann, jetzt will ich mal kurz auf Mathilda zu sprechen kommen, als Krimmelschauer eine Krimmelschauerin trainieren musst. Ich meine, man kennt sich ja trotzdem irgendwo ein Stück weit. Und ich meine, du musst sie ja nicht trainieren. Ich meine, du bist Tod- und Athletiktrainer. Ich meine, das macht ja dann wahrscheinlich Jonesy. Aber trotzdem hat sie ja dann, oder du kennst sie ja notgedrungen. Ich meine, wir müssen uns nichts vormachen. Du kennst auch Thorsten ja sehr gut. Ich meine, du hast Mathilda ja schon öfters, oder bist ja schon öfters begegnet. Wie ist das dann, wenn du dann halt einen Bezugspunkt zu einer Spielerin hast?
Ja, also man freut sich da ja schon. Ne? Ich meine, ich kenne Matti noch, da war sie, keine Ahnung, 7 Jahre, 8 Jahre oder so, ne? Ganz klein. Und ich habe sie auch gerne, wenn ich selber Torhüter-Training mache in Krimmelschau, dann brauche ich auch mal Schützen. Und sie war auch immer mit dabei. Und dann hat sie da geschossen, gemacht und getan. Und es ist halt absolut toll, das dann auch zu sehen, welchen Weg sie da geht im DEB-Bereich. Und natürlich freut man sich noch ein kleines bisschen, vielleicht mehr, wenn die Mathilda dann ein Tor schießt.
Ja.
Und ich glaube auch, als ja, wir dann auch den Aufstieg geschafft hatten und dann lagen sie ja trotzdem alles ein bisschen in den Armen und haben sich abgeklatscht. Ne? Ich glaube schon, dass man dann so als Krimmelschauer trotzdem auch so weiß, was hat man miteinander durchgemacht. Ne? Und der ganzen Entwicklung, ich meine, Matti kennt mich auch seitdem. Und,
ja.
Und genauso andersrum, das glaube ich schon, dass die Verbindung da schon so ein bisschen dennoch da ist. Und ich bewundere das auch absolut, welchen Weg sie da gemacht hat und Olympiade dabei gewesen oder Olympia.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie sehr hat es dich überrascht, dass sie dann doch als die jüngste Olympiateilnehmerin nominiert wurde für
mich
den
Kader?
Mich
hat das gar nicht überrascht.
Okay.
Also mich hat das unglaublich eher gefreut.
Ja.
Aber also sie bringt ja alles mit. Ne? Also die ist ja eine unglaubliche Spielerin, sehr, sehr ehrgeizig, finde ich nochmal. Also ich kenne sie auch vom Sommertraining, dass wie sie da halt, sie war immer da auch und hat gemacht und getan, Sachen angenommen, versucht auch noch athletischer zu werden als Beispiel, gerade als Mädel, ne, das ist ja auch wichtig. Wie sich da auch gegen die Jungs versucht ja durchzusetzen und war technisch schon immer super, wo die auch Sachen einfach auf dem Eis ausprobiert hat, ne, wo sich vielleicht Jungs gar nicht rantrauen. Sie hat das halt probiert und im Training hat es dann irgendwann mal geklappt und dann hat sie das selber halt auch im Spiel probiert, ne, wie diesen Michigan dann am Tor, wo du den Puck
holst
und dann den Torhüter überraschst, weil der von Pfosten zu Pfosten will.
Genau.
Das weiß ich noch, das hat sie im Torhüter-Training probiert, ne? Und dann hat es nicht geklappt, weiß ich noch. Und dann hat es so ein bisschen, ja, wie das Mädels halt da manchmal sind, allgemein in dem Alter, es können auch Jungs sein. Und da hast du, komm, probier's nochmal, das ist geil, ne? Und dann hat es geklappt und irgendwann hat sie dann mal, ich weiß nicht, wann Thorsten das mal erzählt hatte, in Hamburg, wo das mal war, ich glaube, da gab es gar ein Video davon.
Okay.
Und dann hat sie auch so ein Michigan gemacht und hat da getroffen.
Geil.
Ja, und das bewundere ich schon an ihr, ne? Und auch, wie sie das jetzt macht, dann alleine nach, erstmal trotzdem nach Berlin zu gehen in dem Alter. Mit, ich glaube, bei der Bereitschaftspolizei ist sie ja.
Genau.
Ist auch eine gute Sache und es ist ja auch viel, viel Trubel, wenn du dann vielleicht so mit 16, 17 Jahren auch im A-Team bist, dann sie ist ja nur unterwegs, dann U18 hier, Verein da, DB, A-Kader da. Ja, da ziehe ich schon meinen Hut, muss ich sagen.
Sie ist ja jetzt auch eine Spielerin, du hast ja gerade eben schon angesprochen, die ja momentan wahrscheinlich oder jetzt für das kommende anstehende Jahr ja auch wahrscheinlich pendelt zwischen A-Kader und U18. Du sagst ja, sie ist ja noch spielberechtigt und ich denke, er hätte sie auch gerne mit dabei, ne? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also finde ich, und ich hoffe, dass du das jetzt auch bestätigst, steht Mathilda eigentlich auch schon eine ziemlich große Karriere halt bevor. Und natürlich auch ein aufregendes Jahr.
Verletzungsfrei bleiben.
Ja,
da, das toll. Ist das A und O. Wenn sie weiter so macht, auf jeden Fall. Ne? Aber wie gesagt, es können manchmal auch Komponenten kommen, die du nicht planen kannst. Mhm. Ne? Es kann auch mal sein, man fällt mal auf welchen Gründen in den Tief oder was weiß ich. Und ich mache mir da an sich bei Matti keine Sorgen. Ich glaube auch, sie hat da ein sehr gestandenes Elternhaus dahinter.
Mhm.
Vor allem Thorsten, der sehr viel Erfahrung hat. Und das ist ja einfach nur gut.
Ja.
Und prinzipiell ist es halt dennoch einfach so, ja, wenn sie verletzungsfrei bleibt, dann wird sie ihren Weg auch weitergehen. Das wird definitiv so sein.
Mhm.
Und sie kann ja auch bei uns jetzt noch als alter Jahrgang nochmal bei der U18 halt auch mitspielen. Das ist natürlich für uns absolut Gold wert.
Ja.
Ne? Und ja, ich bin da absolut gespannt, was sie, ja, wie ihr Weg halt einfach auch weitergeht. Ob sie vielleicht sagt, okay, sie kriegt auch mal eine Chance, vielleicht drüben irgendwo zu spielen,
ja,
in der Profiliga, ne, als Beispiel, oder vielleicht auf dem College noch geht, oder je nachdem, was noch so kommt. Ne? Sie ist ja noch jung.
Wie siehst du so die Entwicklung im Damen-Eishockey und vor allem, wie managen das die Mädels halt wirklich mit Job und Profi-Eishockeyspielerin?
Es ist ja in Deutschland so gemacht, dass du Stellen bei der Bundeswehr beispielsweise hast. Ne?
Also, ja, genau.
Ja, ja. Darum war die Qualifikation der Frauenmannschaft für die Olympischen Spiele so enorm wichtig, weil du einfach eine bessere Verhandlungsbasis hast, dass du dem DOSB gegenüber dann um Stellen so ein bisschen quatschen kannst und so weiter. Und da ist es, glaube ich, so, ich kann es ganz genau sagen, aber es waren, glaube ich, mal 13 Spielerinnen, die in diesem Bundeswehrkader sind. Und die trainieren dann auch alle 3 Wochen mal gemeinsam und so weiter und machen und tun. Weiß nicht, ob sie die Stellen mittlerweile aufgestockt haben, aber es kam ja das auch mit der Bereitschaftspolizei hinzu, wo die versuchen, so einen zweiten Weg da zu fahren.
Ja.
Also ich finde das sehr, sehr gut, weil die können einfach unter Profibedingungen trainieren, machen, kriegen trotzdem Geld dafür. Ob es mal eine Profiliga in Deutschland geben wird, im Frauen-Eishockey, Stand heute, denke ich, ist das noch ein ganz, 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 ganz langer Weg. Ja, am Ende ist es wahrscheinlich ein reines Politikum, das muss man halt auch sagen.
Ja.
Ne? Toll ist erstmal, dass es in Amerika soweit ist. Und ich glaube, da haben sich auch die Gehälter mittlerweile, ja, üppig nach oben verändert, muss man sozusagen. Und es ist auf jeden Fall aber auch eine Option für Spieler aus Europa oder Spielerinnen aus Europa, da mal hinzugehen, wenn sie die Möglichkeit bekommen.
Wir haben ja einige in der A-Nationalmannschaft, die von drüben herkommen.
Ja.
Und da siehst du ja auch schon den Unterschied, so ein bisschen von der Körperlichkeit her, von der Spielanlage her. Also wir sind ja immer darauf angewiesen, dass du halt so solche Talente halt hast, auch auch bei den Herren oder bei den Jungen. Das ist halt doch schon nochmal ein Unterschied da drüben in Amerika. Also.
Ja, du siehst es ja auch an unserer U18, U20 bei den Herren.
Hm.
Ne? Du hast ja gesagt, die U18 ist abgestiegen, die U20, glaube ich, ist gerade so drin gehalten.
Ja, genau, die haben es gerade so geschafft und die U18 hat es gegen Norwegen jetzt im April leider in der Relegation nicht geschafft.
Na, ich glaube, rein von den Namen her haben wir schon ein paar gute Jungs dabei.
Ja.
Was so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, vielleicht so ein bisschen, wo man das hinterfragen könnte, ist so das Auftreten manchmal. Ne? Also wenn ich das jetzt anschaue, wie gesagt, ich stecke da ja jetzt nicht tief drin, ich sehe das genauso wie jeder andere auch nur, aber dann fehlt mir halt manchmal so ein bisschen, ja, die deutschen Tugenden, ne? Dieses Kratzen, okay, Beißen, Kämpfen, und das ist manchmal so dieser spielerischen Leistigkeit oder dass wir auch gute, wirklich auch technisch gut ausgebildete Spieler haben, so manchmal gefühlstechnisch so ein bisschen zum Opfer gefallen. Und ja, das könnte man wieder zum Einstieg sagen, ist das vielleicht unser gesellschaftlicher Wandel, der auch gerade in Deutschland ja sehr ausgeprägt ist. ob das halt damit einhergeht. Ne? Ja. Und wenn du mich das jetzt klar fragen würdest, ich würde das ganz klar so bejahen.
Ja? Wie blickst du denn jetzt auf unseren, jetzt mal wirklich auch auf den Herrenbereich bezogen, auf den deutschen Nachwuchs? Ich meine, wir haben jetzt eine riesen Debatte angestoßen, wir müssen uns nichts vormachen. Die letzten 3 Turniere, die wir im Herrenbereich bei der Nationalmannschaft hatten, die liefen alle ja so semi-gut, nenne ich es mal. Harold Kreis musste jetzt ja auch gehen. Wir haben nächstes Jahr eine Heim-WM. Jetzt ist berechtigt auch der Ruf da, hey, wir müssen da jetzt irgendwann mal wieder auch die Gier irgendwo, ich meine, wir haben 22 Pyeongchang haben wir ja Silbermedaille, die Silbermedaille, 18? Oh, das ist schon genau. So lange her.
Ja, 18.
Krass. Da war ein Vize-Weltmeister drin.
Ja, ich glaube 23
war es, ja, ne? Oder 23, ja. Genau. Das heißt, wir hatten jetzt mal eine gewisse Welle, auf der wir auch noch, gewisse Erfolgswelle, auf der wir ja geschwommen sind. Aber momentan habe ich so das Gefühl, dass es halt eher so vom Trend her wieder so ein bisschen bergab geht. Dass wenn wirklich die Spieler aus Übersee nicht da sind, haben wir sowieso ein Qualitätsproblem, meiner Meinung nach. Und wenn die aus Übersee da sind, hat es Harold Kreis meiner Meinung nach ein bisschen falsch gemacht mit der Aufteilung. Ich finde, du hast dann gemerkt, dass halt leider die Spieler, die sonst den Arsch immer hinhalten, ein bisschen hinten runtergefallen sind, was das ganze Thema angeht. Ich finde, da hat die Ausgewogenheit ein bisschen auch im Trainerteam oder so, das so ein bisschen das Gespür gefehlt, da eine Einheit zu connecten irgendwo ein Stück weit. Ne? Und wir müssen es ja irgendwie jetzt hinkriegen, dass wir halt irgendwie auch eine Euphorie entfachen, um halt auch wieder junge Spieler oder junge Kinder dazu zu bewegen, zu sagen, ey, das finde ich geil. Das hat Mo Müller ganz gut gesagt. Du kannst ja nur junge Spieler oder junge Kinder begeistern, einen Sport nachzugehen, der auch erfolgreich ist. Wir haben es jetzt im Basketball, hat einen Peak, Handball hatte vor ein paar Jahren einen Peak, wo wir Weltmeister, Europameister geworden sind, weil logischerweise die Sportarten ziehen hier halt auch einfach. Und das muss man im Eishockey halt einfach auch irgendwie hinkriegen, mit einer gewissen, mit Erfolg, aber dann auch mit einer gewissen Struktur irgendwo unseren Nachwuchs hervorzutreiben, weil wir sehen es dieses Jahr im Draft, da haben wir jetzt nicht unbedingt die Top-Prospects irgendwie im Köcher.
Nein, ich glaube auch dennoch, dass ein Leon Dreisettel oder ein Stützle sind Ausnahmetalente.
Beterker.
Ja, Beterker. Ja. Da wäre es halt schön, wenn du jedes Jahr einen produzieren könntest von dem Niveau, um es mal so zu sagen, aber das ist halt unglaublich schwer. Und prinzipiell glaube ich es auch, also ich pflichte dir da ja auch bei, keine Ahnung, man kann ja nicht reinschauen, was dann so in einem Team los ist, ne? Und wie die Trainer da entscheiden, man sieht auch nur das, was ja jeder andere halt auch sieht, wenn Mo Müller zum Beispiel ein Interview gibt bei der Olympiade und dann halt auch sagt, du musst dich das noch zeigen, sind wir eine richtige Mannschaft, dann lässt es meiner Meinung nach schon ja ein bisschen etwas anklingen in der Situation, über die wir gerade versuchen, so ein bisschen zu reden. Und das sind wir vielleicht wieder so ein bisschen.
Mo Seider war das.
Nee, Moritz Müller hat das damals gesagt.
Ach so, ja.
Bei Olympia, ja. Und bei der WM, ja.
Da war es Moritz Seider, genau. Der auch gesagt hat, wir müssen uns jetzt mal wirklich die Frage stellen.
Ja, ja. Und ich meine, wenn das solche gestandenen Spieler sagen, dann ist wahrscheinlich auch ein bisschen was dran.
Ja.
Ne? Wie tiefgreifend das ist, das müssen die Verantwortlichen einfach klären. Ja. Aber prinzipiell glaube ich halt auch, dass ja da die deutschen Tugenden wieder ein bisschen mehr den Fokus haben müssten. Und diese Klarheit und diese Einfachheit, Entschlossenheit im Spiel halt auch zu zeigen und vielleicht nicht immer so verspielt zu sein. Ne? Manchmal habe ich das Gefühl, da haut das Gleichgewicht nicht mehr ganz so hin. Aber wir haben jetzt eine Heim-WM ja nächste vor uns. Hoffen wir da auf einen guten Trainer finden. Ich glaube, damit steht und fällt das ganze Thema.
Da bin ich auch gespannt, wer da so... Ich meine, es gibt ja auch immer die Regel, er muss zwingend Deutsch sprechen. Würde ich jetzt sagen, im Fußball ja. Im Eishockey, wo die Standard-Kabinsprache sowieso Englisch ist, weiß ich nicht, ob es zwingend unbedingt ein deutschsprachiger Trainer sein muss. Aber wahrscheinlich, wenn ich deinen Gesichtsausdruck sehe, gehen dann unsere Meinungen auseinander.
Ich lege da auch wieder, wie sehr identifiziere ich mich da mit dem, mit dem Standort. Und in der deutschen Kabine wird... Normalerweise eigentlich Deutsch gesprochen. Außer du hast jetzt einen englischsprachigen Trainer, logisch, der das vielleicht nicht kann, dann müssen alle, das kann ja auch jeder. Aber ich bin dann, das ist meine Meinung, ich würde es schon sehr wichtig finden, dass es ein deutschsprachiger Trainer ist, um einfach auch dieses Wir-Gefühl zu haben, die Identifikation. Ich glaube, das braucht es halt eben auch gerade, Es kann ja auch ein ausländischer Trainer sein, der aber die deutsche Muttersprache ja gut beherrscht. Ne? Und das wird er halt auch wieder zeigen, dass der dann vielleicht sagt, hey, komm, ich rede Deutsch in der Kabine.
Ja, schon gut. Das ja, natürlich, ja.
Um auch die Spieler halt abzuholen. Und dennoch dieses, ja, es sind kleine Stellschrauben. Ich glaube, das ist vielleicht, nimmt man vielleicht gar nicht so bewusst so wahr, aber ich glaube schon, dass das auf jeden Fall einen Mehrwert hätte.
Wir hatten im Podcast, in dem einen, den wir ja schon mal gemacht haben, das fand ich ja auch so ganz, ganz lustig, ich habe mir den nämlich vorher nochmal angehört, da hatten wir auch schon über Eden Hoverberg gesprochen.
Ja, stimmt.
Und da hattest du damals schon gesagt, oder beziehungsweise hast du ja 2022 noch die Fitnesstests für die Eispiraten gemacht. Und da hat Flexi gesagt, Mensch, der Eden, der macht ja hier beim Bankdrücken, der ist ja eine Maschine. Und Marius Galzo hat gesagt, wie, der kommt aus unserem Nachwuchs. Ich dachte, der gehört mit zum Team dazu. Und hat dann halt da ja schon, hatten wir uns da schon drüber unterhalten, dass Eden eigentlich schon mit damals 16, 17 irgendwo eine gute Karriere vor sich hat. Jetzt ist es ein Positivbeispiel, dass es wirklich jemand aus dem Grimmitschauer Nachwuchs jetzt in die zweite Liga geschafft hat, nach Weiden.
Ja.
Was wir im Vorgespräch beide gesagt haben, was wir beide gut finden, dass es nicht Grimmitschau ist, sondern dass es Weiden ist, mal wirklich eine andere Luft, weg vom Papa. Gut, war er jetzt schon die ganze Zeit mit Ingolstadt und sowas, aber trotzdem hat es er jetzt mal in den Zweitliga-Kader geschafft. Und ist das was, worauf wir wirklich aufbauen sollten, wo wir sagen können, hey, guck mal, das ist mal wieder ein Positivbeispiel. Es hat mal wieder jemand geschafft.
Ja, na klar. Eden war schon sehr auffällig zu damaligen Zeiten im Nachwuchs. Und meiner Meinung nach hat er auch alles richtig gemacht. Ich glaube, er hat nach einem Jahr U17 Division 1 oder so noch gespielt in Grimmitschau und ist dann auch gegangen nach Mannheim.
Ja.
Danach, glaube ich, direkt nach Ingolstadt.
Ingolstadt, ja. Ja.
Und das ist meiner Meinung nach auch der richtige Weg. Ne, dann auch zu sagen, einfach man versucht andere Sachen aus, ich trainiere mit den Besten zusammen, das ist auch nochmal ein Riesenunterschied und wenn du das Potenzial hast, dann muss man das auch eigentlich machen, wenn du die Möglichkeiten auch hast, ne, ja, finanziell gesehen und so weiter und ich finde das auch gut, dass er in Weiden ist, nicht, ja, weil das nicht gut für Grimmitschau wäre oder sonst irgendwas, sondern es geht einfach darum, dass er völlig, ja, dort frei eigentlich aufspielen kann, ne?
Genau.
Hier wäre wieder das Eigengewächs.
Hat einen speziellen Fokus drauf, genau. Er trägt den Nachname Hoverberg,
genau.
Der sowieso hier mit einer gewissen, mit gewissen Vorschusslorbeeren ja behaftet ist, sozusagen.
Ja. Und ich glaube, ja, die Tür ist ja nie zu, irgendwann mal zu sagen, man kommt zurück und man nimmt diese Erfahrung noch mit. Da wird auch, ja, Ronny genug Connections haben.
Ja.
Ne? Und mir fällt jetzt auch der Pavel Nikitins ein, der in Kaufbeuren war.
Oh ja, ja.
Ne? Ich glaube, vielleicht kannst du gar nicht mal genau sagen, wann er kam, ob das alte Jahrgang U13 oder junger Jahrgang U15 war. Auf alle Fälle war er ein paar Jahre hier. Und hat
sieht man das schon, die Anlagen dann?
Ja, der war unglaublich stark. Ja. Ja. Also unglaublich gut. Und hat ja mit Eden dann auch zusammengespielt in der U17. Haben das Gefühl auch alles zusammengeschossen. Dann hat er seinen deutschen Pass gekriegt. Daran hat es immer so ein bisschen gehabert. Und man hat ja gesehen, dass Kaufbeuren die ganzen Verletzten hatte. Ich glaube, gegen uns hat er dann das erste Tor sogar gemacht im zweiten Einsatz.
Stimmt.
Das
war ähnlich. Ja, genau. Ja, genau.
Ja, wie das Leben halt manchmal so spielt.
Ja.
Und das sollte definitiv auch einer sein, den man aufgrund seiner Vergangenheit, ne, der ist aus Lettland nach Grimmitschau kam, deutschen Pass sogar hat, definitiv.
Auf dem Schirm haben sollte.
Ja, auf alle Fälle. Ne?
Und gerade, wenn wir jetzt mal den Bogen zu den Eispiraten mal noch kurz spinnen wollen, die letzten 10 Minuten, Viertelstunde, weil Schlelle liegt ja schon auf deiner Couch. Der hat sich jetzt hier schon reingeschlichen. Grüß dich, David. Da muss ich jetzt auch noch ein paar Minuten gedulden, um den Bogen jetzt mal zu spannen. Ich meine, wir sind ja auch auf wirklich gute U21-Spieler halt angewiesen. So, und wie siehst du die Entwicklung, wenn du jetzt siehst, die jungen Spieler, die wir jetzt im Kader haben, von den Eispiraten? Oder wie wichtig müsste eigentlich auch die Bindung oder die Anbindung sein der jungen Spieler in die aktuelle Mannschaft halt rein?
Redest du jetzt von den Jungschen, die wir auch extern geholt haben bei den Eispiraten?
Ja, genau, mal? Genau. Also die jetzt
sind
die
vom eigenen Nachwuchs?
Genau,
ja,
genau.
Okay.
Ja, weil der läuft ja sowieso, wir haben ja leider keine U20, das ist das, was ich letzte Woche mit Sebastian Becker hatte. Wir gehen jetzt immer den Weg über Chemnitz, müssen da gucken, dass wir irgendwo die Kooperation reinkriegen. Da haben wir jetzt mit Lars Amori ja schon meiner Meinung nach ein Riesentalent letztes Jahr da gehabt. Deswegen meine ich ja, wie wichtig ist es denn gerade auch vielleicht Lars noch mit einzubinden irgendwo ein Stück weit?
Lars war auch, ich weiß noch, auch, ich war mal hatte ein Spiel gegen Dresden. Ich war Trainer, musste irgendwie jemandem aushelfen.
Im Nachwuchs gestern.
Genau, ja. Im Nachwuchs. Und Dresden ist ja wirklich eine super Adresse im Nachwuchs. Und Lars konntest du draufstellen, weil du drei Tore hin warst. Und er hat dir schnell mal die drei Tore aufgeholt. Krass. Und dann hast du wieder zwei bekommen. Und dann hast du Lars wieder draufgestellt, damit er nochmal drei schießen, wenn es geht. Und der war da schon unglaublich auffällig. Mhm. Ne? Und meiner Meinung nach ist es auf jeden Fall, der ist förderfähig. Mhm. Der ist es auch wert. Der ist ein rechtschießender Spieler. Ist auch sehr selten. Stimmt. Könnte sogar beide spielen. Stürmer und Verteidiger. Hat beides gelernt. Ist groß, athletisch, sehr, sehr stark.
Ja, der hat auch, also ich finde, der von der Körperlichkeit, der hast du den auf dem Eis schon gesehen. Ja. Also es war schon.
Und der hat auch diesen,
diese Assi-Attitude so
ein bisschen. Ja, und so ein bisschen diesen gewissen Punch. Also wir haben so diese MAS-Läufe gemacht. Das sind so Ausdauerläufe, die man mit Linienstoppen macht.
Mhm.
Und der ist dort gefühlt allen davongelaufen. Ne? Mhm. Und das, der ist da echt stark. Und ja, der wäre auf jeden Fall einer der Lars. Dem würde ich es zutrauen.
Okay.
Und dennoch bin ich auch der Meinung, was wir aktuell so an jungen Spielern haben, ich nenne es mal den Johannes Schmid, ne? Wenn man richtig ausgesprochen ist, den ich so von seiner ganzen Attitude auch echt richtig stark finde.
Das ist auch ein super Typ, sympathisch ohne Ende. Ja.
Ich glaube auch, dass der Neiger, wie er Leon, heißt, kein schlechter ist. Ne? Mit einer guten Ausbildung auf jeden Fall. Dann der Neuzugang aus
Garte. Noah.
Ja, genau.
Ne? Von dem habe ich mir extrem viel. Also,
ich sag mal, da muss man ein bisschen abwarten, ne, wie das so funktioniert. Ich glaube, es ist ein bisschen eine Wundertüte, weil du trotzdem nicht weißt, wie kommst du hier in den Männerbereich hinein und so weiter. Ne? Es ist dann vom Spiel her dennoch etwas anderes.
Ja.
Und man muss denen halt einfach Zeit geben, Vertrauen. Aber prinzipiell, finde ich, hört es sich erstmal jetzt nicht so schlecht an.
Ich meine, in der Liga, in dieser BCHL, wo er gespielt hat, die ist ja ein bisschen besser einzuschätzen wie die DNL und da hat er ja wirklich gut gescored. Also auf den bin ich einfach echt gespannt, weil er ja auch eine gewisse Körperlichkeit mitbringt, weil er auch schon ein paar Jahre jetzt drüben halt gespielt hat. Also und ich glaube, die spielen auch ein bisschen robuster vielleicht auch ein Stück weit, also näher an das Männerhockey ran. Da bin ich wirklich
gespannt. Die fragst auch immer, welche Rolle kriegst du, ne? Also ich bin immer kein Fan davon, 4-5 junge Spieler in die vierte Reihe zu schießen und dann kriegst du 5 Minuten Eiszeit. Weil,
nee, ich würde die gerne neben Erfahrene setzen, auch mal in der zweiten und dritten
das
Reihe.
Das ist ja das,
was mich immer so ein bisschen an Jussi stört, dass die immer in die vierte Reihe so ein bisschen verfrachtet werden und dann ihre wirklich 2,5, 3, 4 Minuten Eiszeit kriegen. Aber dann, wenn Verletzte da sind, dann müssen sie gefühlt halt performen und das ist immer so, wo ich sage, das ist so gewiss so die Quadratur des Kreises. Das könnt ihr ja gar nicht liefern im Endeffekt, wenn du das nie die Möglichkeit kriegst. Ich weiß noch, dass André Schietzolz mir gesagt hat mal, wo der in Mannheim gewesen ist als junger Spieler und hat dann in der Oberliga in Heilbronn gespielt und hat da irgendwie in 45 Spielen seine 70 Punkte gemacht, wo er aber in der ersten Reihe gespielt hat, neben den, keine Ahnung, Luigi Calce und gegen noch neben noch irgendeinen Kanadier, die dann, das weiß ich noch, im Podcast hat er mir das erzählt, die haben den auf dem Hosenbein mit Fingern die nächsten Spielzüge aufgezeichnet und haben gesagt, pass auf, André, du läufst hier hin, ich laufe da hin und das jetzt das nächste Mal aufs Eis gehen, wir machen mal genau das. Und das fand ich halt so mega geil. Das kannst du halt auch nur als 18-jähriger junger Spieler halt lernen, wenn du halt zwei solche erfahrene Recken neben dir hast, die sagen, pass mal auf, André, wir gewinnen das Buddy, du gehst rechts, der geht links, hinter das Tor rum und der Pass kommt.
Du brauchst auf jeden Fall eine gewisse Grundqualität des Jungspielers, ne? Das ist definitiv so, ohne Zweifel. Ja, aber was du schon gesagt hast, deswegen fand ich ja damals Richer diesbezüglich gar nicht so schlecht, der dann versucht hat, junge Willi Spieler...
Willi Rudert war total überzeugt von ihm. Ja.
Halt mit Erfahrenen zusammen zu spielen zu lassen und nicht alle Jungschen in einem Block.
Ja.
Weil dann machst du Fehler, kriegst wenig Eiszeit, dann sinkt auch dein Selbstvertrauen wieder und dann kommt eins zum anderen und dann...
Ja, bist du in so einer Abwehrspielerin.
Ja, und dann wird es halt schwer, da etwas zu entwickeln.
Wir haben letztes Jahr mit Kevin Reich und mit Schneitz, sage ich mal, zwei Goalies gehabt, die sich ein bisschen um dieses Nummer-1-Thema gebettelt haben. Kevin hat einen super Job gemacht. Wenn Schneitz reinkam, hat er überragend performt. Beide haben aber natürlich ihre, sage ich mal, verletzungsbedingten Probleme immer wieder gehabt. Beide haben immer angeschlagen, irgendwo ein Stück weit gespielt. Kevin hat sich durchgekämpft, weil Schneitz mit Problemen hatte. Ich weiß, dass Schneitz einmal gefühlt mit 40 Fieber gespielt hat, was natürlich auch nicht unbedingt förderlich war. Das heißt, wir hatten zwar auf dem Papier hier ein sehr gutes Goalie-Duo, weil du zwei gefühlt Nummer 1 Goalies hattest. Du hättest die jederzeit reinstellen können und die hätten dir beide Spiele gewinnen können. Jetzt bist du dieses Jahr hingegangen zu einer Aufteilung mit Kevin als klare Nummer 1. Ist meine Meinung so. Ich denke, dass das so ist. Aber trotzdem hast du in der Hinterhand mit einem Pascal Seidel, einen jungen Spieler, der letztes Jahr 4 Spiele für Weißwasser nur gemacht hat. Logischerweise von Berlin kamen einige Goalies runter. Du hast den Anthony Marone gehabt, an dem musst du auch erstmal vorbeikommen. Aber wenn Pascal gespielt hat, hat er 94% Fangquote gehabt in den 4 Spielen. Und hat davor in der Saison in Dresden gespielt, 12 Spiele, und hat da 91% Fangquote gehabt. Also da finde ich, haben wir als Eispiraten schon uns auch einen kleinen Rohdiamanten vielleicht irgendwo an Land gezogen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann fast sogar mit der jetzigen Konstellation Reich und Seidel fast besser leben, als mit dem Duo Reich und Schneider, wo du diesen Zweikampf zwischen den Pfosten hast. Wie siehst du das?
Ja, es ist ein Führen wieder, ne? Prinzipiell glaube ich, wenn man trotzdem auf die letzte Saison schaut, dann war Reich mit Abstand trotzdem die Nummer 1, wenn man auch aufgrund seiner ganzen Spielzeit das Ganze mal analysieren würde. Und jetzt kommt halt das Problem daher, dass wir dann einen ganz, ganz jungen Tool aus Chemnitz auf der Bank hatten und Gott sei
mit
Dank.
Lex.
Man muss trotzdem sagen, einfach froh sein kann, dass da nicht viel passiert ist, weil das ja auch für so einen Jungschen nicht einfach ist, da einfach ins Spiel hineinzukommen und erstmal DBL 2 halt zu spielen. Mhm. Ne? Das ist die eine Sache. Die nächste Sache ist, dann hast du ja aufgrund, dass Schneider immer mal Verletzungen hatte, sehr hartnäckige, wenn man es jetzt mal so sieht oder auch mal sagt. Dann hast du ja dennoch jedes Mal einen Ü24-Spieler draußen sitzen, den du ja auch bezahlst und wo du nicht beide spielen lassen kannst, weil sonst brauchst du im Feld wieder ein weniger oder musst ein weniger aufstellen. Und ich denke, das wird, denke ich, in Ronny seiner Kaderplanung definitiv so ein Aspekt gewesen sein, was für mich einfach auch absolut Sinn macht, dann mit einem Ü24-Torwart zu gehen und einen, der jünger ist, damit du nicht mehr in diese Problematik hineinrutschst. Und am Ende wird es auch einfach eine Preisfrage sein, nehme ich jetzt mal an. Ich habe keine Ahnung, was da die Gelder sind, gar nicht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es vielleicht dieses Jahr ein bisschen anders aussieht, vom Gehaltsgefüge her. Ne? Und ich finde das gut, wie es ist. Ne? So ehrlich muss man sein. Ich freue mich auch für Schneitz. Weil
jetzt
ich bin
mit Freiburg jetzt, genau.
Ja, ich bin auch der Meinung, er bräuchte halt einfach mal so einen Standard, wo er vielleicht mal 30, 40 Spiele halt machen könnte. Ja. 30 auf jeden Fall. Muss halt gesund bleiben, aber er müsste dann halt einfach, wo er sagt, ich bin eigentlich auch eine Eins. Und ich glaube, mit Seidel haben wir definitiv einen Torwart geholt, der entwicklungsfähig ist, der technisch, finde ich, sehr, sehr stark ist und der eine super Größe mitbringt, ähnlich wie ich früher. Nee, er war nur über 20 Zentimeter mehr, ne? Ich glaube, er ist über 1,94 oder ähnlich.
Nee, ich glaube, der Steve Mayer ist so groß, den wir aus Spellingen geholt haben.
Das ist auch so. Aber ich glaube, Seidel war auch größer.
Ich glaube, dass Kevin ist wirklich mit 1,80 nur so von allen dreien der kleinste dann. Ja, das stimmt. Ja.
Und über die Nummer 3, die wir da geholt haben in Krimmelschau, kann ich gar nicht so viel sagen. Prinzipiell finde ich das okay, weil du, wenn Verletzungen sind, hast du immer Tode auch da fürs Training.
Genau.
Dann geht es ja noch weiter. Ne? Dann musst du nicht immer jemanden einfahren lassen aus Chemnitz oder der kann dann nicht, weil du keinen Fahrer hast, weil die keinen Führerschein haben und wie das halt manchmal alles so ist.
Und ich glaube, der Mayer hat trotzdem auch schon ein paar DEL-Einsätze gehabt, wenn es nur auf der Bank war, aber
trotzdem
war er halt da, hat in Schwenningen, glaube ich, auch DNL gespielt. Also ist auf jeden Fall auch jemand, der, wenn Not am Mann ist, kann es den halt reinbringen. Wie gesagt, wir hatten ja letztes Jahr das Experiment einmal gehabt mit Luis Eisenhut. Das war natürlich auch überhaupt kein Geschenk für den jungen Kerl, für ein Spiel aus Memmingen hierher zu kommen. Dann kriegst du mit dem ersten Schuss direkt eine Bude. Die Abwehr ist verunsichert. Logischerweise spielt die Abwehr dann auch ein bisschen anders. Und dann verlierst du halt das Spiel gegen Bittigheim, was du hättest nicht verlieren müssen, mit 6-4. Kriegst halt als junger Goalie 6 solche Kirschen.
Ja.
Der hat übrigens vorgestern Geburtstag gehabt, Luis Eisenhut.
Alles Gute noch.
Alles Gute noch nachträglich. Und da kannst du als 21 Jahren den Spieler halt auch brechen ein Stück weit. Also ich glaube, das war halt wirklich kein Geschenk für den jungen Kerl.
Es ging halt sehr unglücklich schon los, ne? So, ja. Ne? Ich glaube, was du schon sagst, der erste Schuss war drin, war ein guter Schuss damals. Ich glaube, das zweite oder dritte Tor war dann auch abgefälscht von Skalzi, glaube ich, damals
vom Schlittschuh rein.
Auch absolut unglücklich. Ja. Und natürlich kommst du dann ins Nervenflattern hinein, ne? Das darf man ihn ja gar nicht übel nehmen, weil er hat, glaube ich, jetzt auch nicht so viele Spiele vorher gemacht in der O-Liga.
Nee, ich glaube 4.
Ja.
Oder irgendwie sowas, ja.
Und das ist dann auch nicht so einfach. Und wenn der Gegner das weiß, dann ist es wirklich ein mentales Spiel. ne? Dann schießt du aus jeder Lage, aus jedem Winkel, das haben sie auch gemacht, dann lässt du prallen, du wirst nicht sicher. Und dann kommst du ganz, ganz, ganz schwer aus dieser Spirale wieder heraus. Ne? Und dann, ja, der Gegner merkt das, das ist halt so. Und dann geht halt so ein Spiel aus, wie es halt leider ausgegangen ist.
Ne? Und wenn du dann wirklich als 21-jähriger Spieler 14 Uhr, wenn 17 Uhr spielst, gesagt hast, du spielst heute doch, das ist dann nochmal eine ganz andere Gemengelage auch für so einen jungen Typen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich denke, dass wir da was, wenn das eine Erkenntnis aus der letzten Saison war, haben wir da zumindest, was das, was die jetzige Kaderplanung ist, daraus gelernt, dass du dir drei Goalies in die im Kader hast, die wirklich auch immer spielen können.
Ja.
Weil bei Lex war es ja wirklich so, wie du schon gesagt hast, ohne ihn jetzt zu nahe treten zu wollen, aber es hätte einfach nichts passieren dürfen.
Ja, es ist halt auch nicht so einfach, DL2 dann einfach mal reinzurutschen. Ja. Und das hat Kevin da diesbezüglich ja sehr, sehr gut gemacht, dass er da, ich glaube, wir hatten nicht einmal die Situation, dass er da raus musste.
Ja.
Und der hat wirklich sehr, sehr viel gespielt, auch teilweise echt sehr, sehr viele Schüsse bekommen im Spiel oder am Wochenende insgesamt. Und das war definitiv ein glücklicher Umstand. Ne? Also ich hätte es ja gegen Bittigheim auch gemacht, aber ich hätte halt eine Ü24-Stelle eingenommen.
Ja.
Und dann wäre es ja schon wieder kritisch geworden.
Haben Sie sich angefragt?
Nein, war Spaß. Ne?
Ach, im letzten Podcast hast du gesagt, für eine Trainingseinheit oder für ein Spiel wird das wahrscheinlich noch gehen, weil man kann es ja nicht verlernen.
Ja, aber das ist nochmal 3-4 Jahre her. Ne? Das hat sich dann die Körperlichkeit auch wieder
verändert. Hat sich noch verändert, wenn man jetzt auf die 40 zurutscht, gell?
Ja, das ist... Ist halt auch brutal schnell geworden. Ne? Ja. Also ich glaube, wenn du mal sagst, 20 Minuten hältst du dich irgendwie über Wasser mit einem guten Vorderläufen, ich glaube, dann ist das schon mal machbar. Ne? Mit viel Glück noch.
Ja.
Aber
umso erstaunlicher ist es ja, dass du dann halt trotz dieser Entwicklung, die in die zweite Liga geht seit Jahren, und ich habe ihn heute erst in der Physiotherapie wieder getroffen, Dominic Walsh, dass du dann halt wirklich Spieler hast wie Walshy, die über die Jahre hinweg logischerweise älter werden, aber besser. Dass die mithalten können mit der Entwicklung der Liga, sich auch persönlich sogar noch mal weiterentwickeln. Und das trotz Mitte 30.
Ja, oder er spielt halt einfach eine andere Rolle. Ne? Ich glaube, als er damals jung war und nach Krimmenschau kam, hat er teilweise auch dann dritte Reihe gespielt.
Und sollte noch Verteidiger mitspielen.
Genau, und auch ein Wurschi, ne? Der ist ja auch immer Hut ab mit, wie er so im Sommer vor allem trainiert. Ne? Der war ja auch immer bei den Leistungstests einer damit der Besten.
Mhm.
Und
hat dein Steckenpferd.
Ja, er hat auch immer rangeklotzt, ne? Muss ich sagen. Also Walshy hast immer genau gewusst, was der kriegt. Und das hast du irgendwann hinten raus auch wieder. Und jetzt kommt wahrscheinlich auch noch dazu, dass er aufgrund der Erfahrung weißt du auch einfach, wie du in gewissen Situationen anders spielst, logisch, ne? Ein Positionsspiel. Und ja, das ist wieder Erfahrung, die kann man sich nicht kaufen, die musst du machen. Und jetzt hoffen wir mal, dass er gesund wieder zurückkommt. Ne? Dass es dann das alles wieder so zutraut, wie er sich das selber auch wünscht.
Ja.
Und hoffen wir da mal das Beste, dass er wieder eine Schlüsselposition noch einnehmen kann.
Mo, jetzt lassen wir hier. Der schläft schon fast hier drüben in Schlenne. Also von daher, ich glaube, wir müssen uns mal um den kurz kümmern. Sebastian, vielen, vielen Dank, dass es so geklappt hat, dass wir es jetzt endlich hingekriegt haben vor allem.
Ja.
Es waren ein paar schöne Einblicke. Haben wir irgendwas vergessen? Wollten wir noch irgendwas ansprechen? Wir hatten uns ja so ein bisschen was aufgeschrieben, aber ich glaube, wir haben eigentlich alles
abgearbeitet. Ja. Das hat sich ganz schön gezogen jetzt, ne?
Ja, wir haben eine gute Stunde jetzt auf der Uhr. Aber wir können uns ja einfach mal vorlegen, dass wir es jetzt nicht wieder gefühlt vier Jahre Zeit lassen, sondern dass wir uns vielleicht ab und zu mal treffen, weil der Weg ist ja kurz bis zu dir.
Ja, na, du kommst zu mir, das ist ja so ein großer Vorteil für mich, ne?
Ja. Und na gut, wer ist jetzt, wenn du zu mir kommst?
Ja, aber ich muss ein bisschen bergauf laufen, ne? Das da ist ja, so, stimmt, aber gut, da geht es dafür rückzu wieder bergein.
Ich muss nur runterrollen, ja. Das stimmt. Ja. Aber wir saßen ja letztens beim allerersten Podcast, saßen wir ja in deinem Hot Tub.
Ja.
Badezuber.
Übrigens, Gratulation, hast du gerade richtig ausgesprochen, dass es kein Jacuzzi ist.
Kein Jacuzzi, habe ich mir gemerkt, das darf ich nicht sagen, kriegst du wieder. Und ich... Das nächste Mal machen wir es mal wieder in den Wintermonat, da können wir uns dann mal wieder bei 45 Grad da mal in das Ding reinsetzen.
Klingt nach einem Plan.
So machen wir das. Sebastian, wir sagen jetzt erstmal hier Tschüss und Ciao.
Aus Grimmitschau.